Radio ZB30 im Rückblick auf 50 Jahre.
Wann, in welcher Zeit haben Sie bei Radio ZB30 gearbeitet und was charakterisierte Radio ZB30 zu der damaligen Zeit?
Ja, ich bin eingestiegen in der Arbeit hier bei ZB30 wohl in den Jahren, weiß es nicht mehr ganz genau, 77 und 78. Und das war teilzeitig und das war mehr am Mischpult, gerade wenn gesendet wurde, dann am Morgens anfangen und bis um 7 Uhr. Ich hatte eine andere Arbeitsstelle, fuhr ich dann dahin. Oder auch abends, nach der normalen Arbeit am Tag, dann auch abends bis Sendeschluss. Und dann auch oft an den Wochenenden. Und wir waren dann nur wenig Arbeiter und wir haben es dann immer abgewechselt, immer wochenweise. Ja, und was das charakterisierte, das war der erste Radiosender hier im Chaco und das war ja ein Missionssender. Und dass wir auch Leute von hier hatten, die dann eben die Technik bedient haben, die mit den Programmen produziert haben. Und was auch interessant war, dass hier in 8 verschiedenen Sprachen gesendet wurde.
Und wie war es für Sie, Frau Esther?
Ja, ich bin an der 76 schon eingestiegen, ja, und habe dann bis 89 mit einigen Unterbrechungen gearbeitet und dann von 95 bis 2000 etwa nochmal. Also insgesamt waren das etwas über 10 Jahre. Ja, und was das charakterisierte, das war alles Pionierarbeit. Da kamen wohl Leute, die ein bisschen was von Radio verstanden von Kanada, die uns hier geholfen haben. Aber sonst haben wir Kurse gemacht, um zu sehen, wie macht man was. Und ja, in Spanisch sagt man, caminando se hace el camino. Also im Arbeiten haben wir einfach gelernt, wie man Radio macht.
Sie haben zu der Zeit auch mit Kassetten gearbeitet, stimmt das so?
Ja, genau. Das ging noch mit Kassetten und mit, wie hießen diese, noch die ganz alten Tonträger und auch noch diese Riesenspulen, ja? Was hast du Musik aufgenommen, Edwin, mit diesen Riesenspulen und so? Das weiß ja man heute gar nicht mehr, was das ist.
Genau. Ja, und es war auch herausfordernd, die Nachrichten dann zu finden, stimmt das so?
Ja, genau. Mein Zuständigkeitsbereich war auch Nachrichten. Damit stieg ich ein. Und das war sehr schlimm damit. Ich musste mit meinem eigenen Radio zu Hause sehen, wo sind Nachrichtensender, ob jetzt Spanisch oder Deutsch oder was, und dann mit Kassettenrekorder alles aufnehmen. Immer in der Hoffnung, dass nicht irgendwo atmosphärische Störungen waren. Und dann ganz früh morgens aufstehen und die dann abhören und ausschreiben. Manchmal war ich schon so übermüdet, dass ich geschrieben habe, was ich träumte und nicht, was der da sagte. Also, wie Edwin schon sagte, wir waren so wenig Arbeiter, da war ich für morgens und eine für abends, that's it, ja? Und das dann Woche für Woche so. Und dann immer früh morgens. Mhm. Einer von den Arbeitern, die früh morgens immer am Montag rausfuhren von den Bulldozer-Arbeiterin, der fragte mal, habt ihr immer Licht nachts? Ich sage, wieso? Ja, bei euch ist immer, wenn wir vorbeifahren, morgens Licht. Ja, ich sage, dann sitze ich und schreibe Nachrichten, versuche zu schreiben. Ich weiß, dass ich einmal verschlafen habe. Und dann habe ich mir ruckzuck hier aus den Nachrichten, die schon waren, geguckt, welche sollen noch kommen. Ja, was ist noch in Zukunft? Mhm. Und die habe ich mir rausgepickt. Mhm. Ich konnte gar nichts anderes zusammenstellen, war keine andere Option.
Mhm. Genau. Ja, dann kommen wir auch zu dem nächsten Punkt. Also, welches ist der Zuständigkeitsbereich, in dem Sie sich bei Radio ZB30 eingesetzt haben, Herr Rempel?
Ja, meine Hauptaufgabe war die Tontechnik. Wurden ja auch viele Programme hier selber aufgenommen. Und da war ich dann an dem Mischpult dabei und musste das dann eben zusammenstellen. Später kamen dann auch noch Musikaufnahmen. Manchmal waren es von deutschsprachigen Gruppen, die hier aufnehmen kamen, Lieder. Noch mehr waren es aber auch indigene Gruppen von den verschiedensten Kolonien und Ortschaften. Und das ging dann, das Aufnehmen, das nachher Abmischen. Und das ging ja dann, die wollten ja ihre die verkaufen und auf Kassetten aufspielen und so weiter und so fort, das, wo sie die dann verkaufen konnten. Das war so meine Hauptaufgabe. Ich habe zwischendrin auch Nachrichten geschrieben und gelesen. Auch habe ich mit der Buchführung zu tun gehabt. Das war ja da, der Betrieb war ja damals noch nicht so groß, aber das war dann, das war ja auch nicht so, so viel zu tun, aber trotzdem. Und ich hatte auch ein Programm, das war vom Schurten Brat. Da ging es dann darum, ich weiß nicht, ob das noch funktioniert, wo es dann von der Ackerwirtschaft, von der Viehzucht, wo es dann Viehverkauf, Ackergeräte, weiß ich was alles, das wurde da dann eben publiziert und gesagt, wo das war und wer das wollte verkaufen und wer anbot und so weiter.
Ja, wir haben damals auch, Esther Gürzen und ich, die erste Winke für Frauen angefangen. Ja, der Direktor Frank Rücker, der bat uns, wir sollten eine Frauensendung machen. Ja, wie macht man das? Ja, also alles mussten wir lernen. Und dann haben wir uns einfach zusammengesetzt, Esther und ich. Die Sendungen fingen ja dann immer an, hier sprechen Esther und Esther. Ja, und einfach geguckt, was interessiert die Frauen, wo kriegen wir Frauen her, die den Mut haben, vor dem Mikrofon was zu sagen. Das war ja damals auch noch alles ein Thema, ja, die Frauen wollten ja nicht sprechen vor dem Mikrofon. Dann habe ich aber auch die ganzen Lieder, die ganze Kartei von den Liedern digitalisiert, die ganzen deutschen Lieder, auch die Texte ausgeschrieben, damit man die für die Grußsendungen fand, auch wenn Menschen mal gerade nur so einen kurzen Satz behalten hatten aus dem Lied. Ja, und thematisiert, dass wenn dann eine Predigt kam zu, was weiß ich, meinetwegen, sagen wir mal Entrückung, ja, ja, wo findest du dann unter all den Schallplatten, waren es ja damals noch, ja, CDs noch nur ganz einzelne, und den Kassetten, wo findest du ein Lied über so ein Thema? Aber weil das dann schon die ganze Themen, alles thematisiert war, ja, konnten wir bloß das Thema eingeben und dann kam die ganze Liste, wo der Gedanke davon rauskam. Und das machte die Arbeit dann später schon so viel leichter, Sendungen zusammenzustellen. Weil die Prediger kamen ja nur und brachten ihre, nahmen die Predigt hier auf. Das ganze Übrige musste ja hier zusammengebaut werden.
Genau.
Und das war dann schon so viel einfacher.
Vielleicht gibt es auch besondere Erfahrungen, die Sie in Erinnerung haben und die Sie einmal gerne mitteilen.
Ja, was besonders war überhaupt bei den Aufnahmen, Musikaufnahmen mit den Indigenen, die kamen ja mal als ganze Gruppe. Und das war genau in diesem Raum, wo wir hier jetzt sind. Und das war ein Thema mit der Belüftung. Die Musikaufnahmen, die fanden hier in diesem Kellerraum statt, den wir hier bei der Radio haben. Und das war ein Problem mit der Belüftung. Hier war wohl Klimaanlage, aber die ging so laut, das kam immer auf die Aufnahme mit drauf und das war lästig. Und dann musste ich immer die ganze Belegschaft sagen, hey Leute, wir haben Aufnahme, ich werde jetzt die Klimaanlage abschalten. Naja, und dann mussten wir hier drin arbeiten, so lange, bis manchmal merkte ich schon so, jetzt geht's mit den Leuten, die können hier nicht mehr stehen, die kippen mir nach fast um, es ist auch vorgekommen. Und dann eben so lange aufnehmen, bis es nicht mehr ging, dann alle Leute raus und dann wieder Klimaanlage an und sowas, das war alles ein Thema. Und die Leute, die Mitarbeiter, die fürchteten sich schon immer vor dem Samstagmorgens, wenn da wieder eine ganze Gruppe Leute vor der Tür stand. Aber das waren eben ganz einschneidende Erinnerungen. Was mir auch noch ganz klar sitzen geblieben ist, das war ein nebliger Morgen, ich weiß nicht, was für ein Wochentag das war, jedenfalls. Das war ein bisschen nach 9 Uhr. Wir hatten damals ein Programm, das hieß Terrera con Musica, wo Nachrichten, ein bisschen Nachrichten war und dann Musik gespielt wurde. Und das war ein nebliger Morgen, wie es selten hier in diesem Ort oder Ortschaft gibt. So ein dichter Nebel und der war bis über einen halben Vormittag dicht, dicht, dicht. Und irgendwann kreist hier ein kleines Flugzeug über Philadelphia. Und das fliegt hin und her und kann nicht landen, weil war null Sichtschutz, oder Sicht, ja, dass sie sehen konnten. Und das fliegt hier rum und wahrscheinlich nicht hoch genug gewesen. Jedenfalls, das trifft den Sendeturm an einem Spanseil ganz oben. Und war dann vielleicht zu 90 Grad, was das dann geschwenkt war. Und das war der Turm, der steht ja auf dem Ende von Dorf Nummer 3. Und das war dann auch da noch irgendwo durch die Hochspannung, das hatte geblitzt und getan und war dann irgendwo notgelandet. Aber wir wussten ja das alles nicht. Bloß die Leute riefen mit einmal an, hier ist irgendwas passiert. Das hat hier geblitzt und getan. Und wir waren ganz aufgeregt. Und bis wir das dann mit dem Direktor zusammen fuhren, wir dann nach Nummer 3 und guckten dann, ja, wo ist dann? Wir suchten beim Turm und wir merkten, ungefähr in einem Umfeld von 15 Meter lag der ganze 110 Meter hohe, lange Turm, lag da so zusammengeknickt, da. Und dann fanden wir von der Flügelspitze ein kleines Lichtlein vom Flugzeug. Wo liegt das Flugzeug? Das lag da irgendwo auf dem freien Feld und der Nebel noch einmal so dicht, wo ist das Flugzeug? Und dann sagten die Dorfbewohner, die kamen dann bis da und sagten, nee, das Flugzeug liegt nicht hier, das ist auf einem Erdnussfeld, abgeerdet Erdnussfeld, da steht das. Und naja, dann war das jedenfalls schon nicht da. Und das war ein, ja, und erster war dann hier irgendwo in der, aber das kannst ja du gleich erzählen, was, wir hatten das dort dann merkten dann, aber wir merkten so, der Turm, der liegt flach, da ist null Sendung. Was hast du dabei erlebt?
Ja, das war, ich arbeitete dann im Archiv in dem anderen Keller, also ganz unten, und ich kam zu 9 Uhr zur Pause hoch und hier waren keine Leute. Ich ging bis vorne, keine Leute. Ich dachte mir so, ist Entrückung gewesen oder was läuft hier, ja? Und alles still und nur die Sekretärin saß da vorne und sagte, du, der Turm ist umgefallen. Okay, das war für uns, und wir konnten ja den Leuten, den Hörern das ja jetzt nicht sagen, warum wir nicht senden. Das war das andere Thema. Und was uns auch, ja, was für uns und für die Zeit überhaupt auch charakteristisch war, dass wir wiederholt Direktorenwechsel hatten. Und das war für die Belegschaft immer sehr schwer, weil jeder Direktor hatte seine eigene Art zu arbeiten, ist ja auch klar. Und was für mich auch besonders war und für uns alle, dass wir dann als ein kleines Team mal uns alle ins Auto quetschten und nach Ostparaguay, nach Tres Marmas fuhren. Das ging um den Gedanken, weiter rauszukommen mit Radio und damals ZB50. Also das war ja der große Gedanke. Und dann sind wir Gemeinden rund gefahren, haben Programme gebracht und geworben für das Projekt von ZB50.
Ja, vielleicht gehen wir weiter auf die nächste Frage. Es ging ja bei Radio ZB30 immer um das Evangelium. Also wie hat das Evangelium Ihrer Ansicht nach damals in das Leben der Menschen oder in das Leben der Hörer hineingesprochen?
Ja, ich hatte mal die Gelegenheit mit dem Missionar, das war damals Ernst Wiens. Wir sind mal rausgefahren über Mariscales de Garibia Richtung Norden. Wir waren in Pablo Lajerenza, San Alfredo und kamen sogar bis Palmar de las Islas. Und das ging darum, wir waren zu dritt, da war noch ein Mitarbeiter dabei. Dann haben wir mal Hörer besucht, um zu sehen, wo sind Hörer, was, wie geht's denen und so weiter. Und die haben uns gesagt, ihr seid die Einzigen, wo wir geistliche Nahrung kriegen. Das war es. Und das war für uns so interessant, wo überall, wir sind dann Militärlager gewesen, Militärstationen und so weiter, wo wir dann, der damalige Verantwortliche da, der hat die Soldaten alle geschickt in den Saal säubern und die mussten dann alle ein Reihenglied antreten und da hören. Und wir hatten dann ein Abendprogramm mit Filmen und so weiter. Das war ein Erlebnis. Aber das war es, die Leute, das war ihre einzige geistliche Nahrung, die sie über Radio bekamen. Ja? So, das habe ich so miterlebt.
Nein, von den Deutschen, also dies war die Spanischen, was du sagst, von den Deutschen kann ich mich nicht erinnern, dass die uns mal so Feedback gegeben haben, also was das für sie macht. Wenn Reaktion kam, das war Kritik. Ja, die haben wir häufig gekriegt, war auch kein Wunder. Wir waren ja alle am Lernen, ja. Aber das hat dann schon wehgetan. Aber wie das ihren Glauben und so beeinflusst hat, das kann ich einfach nicht sagen.
Wie sind Sie persönlich durch den Einsatz bei Radio ZB30 gesegnet worden?
Ja, wir haben ja, Esther sagte schon, wir haben verschiedene Gemeinden besucht. Und wir wollten eben auch mitteilen, was wir im Radio sind, was wir machen und so weiter, weil das war ja neu für alle hier in der Gegend. Und das hat uns aber auch geholfen, wie die Leute darauf reagiert haben. Und wo wir auch als Mitarbeiter oft dann auch so Treffen hatten, wo wir so ein Missionsarbeitertreffen hatten, wo wir gefördert wurden, wo wir auch darauf hingewiesen waren, was wir machen, wie und so weiter. Und wo wir dann Gemeinschaft gehabt haben, wo wir dann auch, ich erinnere mich noch eine Runde, wo wir dann auch Abendmahl zusammen gefeiert haben. Das war so ein Erlebnis. Und kann ich mich noch gut erinnern heute, wo der eine Prediger dann sagte, so Leute, ich stehe hier stellvertretend für Jesus Christus und ihr dürft kommen, wenn ihr wollt, am Abendmahl teilnehmen. Und er teilte das dann bloß aus. Also das war so ein Erlebnis für mich, das habe ich nicht vergessen. Das waren Erlebnisse, wo wir gemerkt haben, ja, wir gehören dazu. Wir sind dran, wir sind dabei, das Evangelium rauszubringen. Wir können uns miteinander wahrnehmen und einfach mitteilen. Und das war was, wo wir gewachsen sind und wo wir merken, ja, wir sind Teil von diesem Werk, wo das Evangelium rausgeht.
Was würden Sie sich für Radio ZB30 für die Zukunft wünschen, gerade auch im Hinblick auf das 50-jährige Jubiläum?
Ich wünsche mir, dass die Vision und die Mission der Gründer erhalten bleibt, trotz der technologischen Veränderungen.
Sehr vielen Dank, Edwin und Esther Rempel, für diesen Einblick in die Vergangenheit von Radio ZB30. Sehr wertvoll. Vielen Dank.